Ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Zeit so sein wird. Das ist für mich immer ein Abenteuer, in ganz neue Situationen zu gehen, in neue Gemeinden. Jede Gemeinde ist anders und immer wieder neu. Und man muss so herausfinden, was will Gott und was ist die Betonung. Und dazu kommt jetzt noch das große Sprachproblem. Ihr habt Mühe mit meiner seltsamen Sprache, aber seid getrost, ich habe auch Mühe mit eurer seltsamen Sprache. Ich töne noch ein bisschen so wie eure Nachrichtensprecher, nicht wahr? Ne? Aber für mich seid ihr von der Sprache her Ausländer. Im Zug, Leute haben sich unterhalten, ich habe nichts verstanden. Einfach nichts. Einfach gar nichts. Ich hatte keine Ahnung, worüber die reden. Wenn ich in Gemeinschaft mit russischen Geschwistern bin, nach ein paar Minuten höre ich, worüber sie reden, was so die Richtung ist. Aber heute im Zug, ich habe nichts verstanden. Einfach gar nichts. Nur, dass ihr wisst, wie ich mich fühle. So. Ja, Halleluja. Eine Woche mit dem Herrn, eine Woche mit dem Wort Gottes. Und mein Wunsch und mein Verlangen und mein Gebet ist, dass Gott Dinge hineinlegt in uns, in unser Leben, in unser Herz, die eine bleibende Auswirkung haben. Es hilft uns nicht, dass wir einfach nur eine schöne Zeit zusammen haben, sondern es soll etwas anders werden, es soll etwas besser werden. Nicht, dass alles schlecht ist, aber gemessen an dem, was Gott vorhat, was sein Plan ist und was er anbietet, es kann so viel anders werden. Wir können in solche Dimensionen noch hineinkommen und sollen das auch, sollen das auch. Die Gemeinde, und das ist ja das Thema für diese Woche hier, die Gemeinde Gottes und das Werk Gottes in der Gemeinde. Die Gemeinde ist in einem Prozess der Verwandlung, in einem Prozess der Wiederherstellung. Und ich glaube, dass da ein großer Eifer, ein großer Nachdruck, eine große Dringlichkeit im Herzen Gottes ist. Gott hat etwas vor. Und die Zeit läuft aus. Ich glaube, auch solche Ereignisse wie gestern ist ein Zeichen, in welcher Zeit wir leben. Und Gott will die Gemeinde wiederherstellen zu dieser Schönheit, zu dieser Strahlkraft, zu diesem Leuchten, zu dieser Stimme, die das ganze Land erreicht und erschüttert. Das können wir nicht tun und es gibt keine Tricks und keine Modelle und keine Dinge, die wir so aus unserem Können heraus irgendwie jetzt mal so anzapfen können und können da irgendwas Neues machen. Aber wir können uns in einer neuen Weise, mit einem neuen Hunger, mit einem neuen Verlangen, mit einer neuen Sehnsucht, mit einem neuen Glauben, der sich nicht abweisen lässt, der sagt, Gott, du hast uns gezeigt, was du vorhast, hier sind wir. Und unser Gebetsleben bekommt neue Dringlichkeit, neues Feuer, neue Intensität. Und wir ziehen auf der einen Seite oder drängen hinein und Gott zieht auf der anderen Seite und die Tür wird aufgehen. Und wir kommen mit Gott in neue Dimensionen. Dieses Land Europa braucht Gemeinden, die brennen und die scheinen und die Gott demonstrieren. Sie brauchen nicht Gemeinden in der herkömmlichen Art und Weise, die von den anderen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Sie brauchen Gemeinden, von denen das Dorf redet, von denen die Stadt redet, von denen die ganze Region redet. Sie brauchen Gemeinden, wo die Leute sagen, da musst du hingehen. Du glaubst nicht, was da los ist. Du glaubst nicht, was es dort zu sehen gibt. Du glaubst nicht, wie Gott dort sich manifestiert. Das ist, was wir haben wollen. Das ist, was wir brauchen. Alles andere wird dieses Land nicht erschüttern, wird dieses Land nicht erreichen mit dem Evangelium. Und Gott hat das vor. Und wir sind in diesem Prozess der Verwandlung. Ich glaube, dass wir noch relativ weit vorne sind. Aber wir können tiefer hineingehen und wir können mit Gott kooperieren. Und das allererste, was passieren muss, dass wir eine immer klarere Sicht haben über den Plan Gottes. Und damit beginne ich heute Abend. Ich beginne mit dem Plan Gottes, die Absichten Gottes für die Gemeinde. Jesus sagte in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Das war eine Prophetie, als er das gesprochen hat, war von Gemeinde weit und breit nicht zu sehen. Er hatte 12 Leute und wusste, sobald es brenzlig wird, werden alle, die ihn verlassen. Das war alles, was er zu dem Zeitpunkt hatte. Aber er war ein Mann der göttlichen Vision und der Klarheit. und der Gewissheit, was der Heilige Geist nach seinem Heimgehen tun würde in den Herzen dieser 12 Männer. Und er wusste, es wird eine Revolution geben. Er wusste, es wird eine Gemeinde geben, die tatsächlich ihre Bestimmung erfüllt. Eine Gemeinde, die in Herrschaft ist. Eine Gemeinde, die herrscht. Eine Gemeinde, die Gott verherrlicht. Und Paulus sagt einmal zu Petrus, indem er ihn erinnert an die Weissagungen, Entschuldigung, zu Timotheus, erinnert ihn an die Weissagungen, die er ihm gegeben hat oder die er überhaupt bekommen hat. Und er sagt, in der Kraft dieser Weissagungen kannst du kämpfen. Und wir brauchen diese Prophetie von Jesus. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und wir brauchen ein Verständnis durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, was das bedeutet. Und in der Kraft dieser Prophetie können wir auch kämpfen. Und wir haben zu kämpfen gegen unseren eigenen Unglauben, gegen die Lauheit, gegen die Ablenkung, gegen die Zerstreuung, gegen die Gleichgültigkeit, gegen das einfach so alles laufen lassen oder abwarten, ob vielleicht irgendetwas passiert. Das sind Feinde. Und diese Feinde müssen wir überwinden. Und Jesus sagt, der überwindet, dem wird er geben zu herrschen. Dem wird er erlauben, auf dem Thron zu sitzen mit ihm. So in der Kraft der Prophetie können wir kämpfen. Es beginnt damit, dass wir vom Heiligen Geist persönlich durch das Wort Gottes uns die Augen auftun lassen und dass wir verstehen immer mehr, nicht nur vom Wissen her, sondern auch vom Herzen her verstehen, was hat Gott sich gedacht? Was ist seine Absicht? Was hat er gemeint, wenn er gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen? Was ist auf dem Herzen Gottes? Wir alle haben so unsere Vorstellungen. Und vieles davon betrifft Dinge, die uns sehr, sehr wichtig sind. Manchmal wie Gebäude, wie Geld, wie Technik, wie Personal und alle möglichen Dinge. Aber was hat Gott auf seinem Herzen, wenn er an Gemeinde denkt? Was sieht Gott? Was ist für Gott wichtig? Und manchmal ist es so, die Dinge, die für Gott am wichtigsten sind, sind für uns überhaupt nicht so wichtig. Und Dinge, die für uns ganz wichtig sind, sind für Gott überhaupt nicht wichtig. Aber wir wollen näher an ihn heran. Wir wollen mehr mit ihm übereinstimmen. Wir wollen mehr mit ihm zusammengehen. Amos 3, Vers 3 sagt, wir können zwei miteinander gehen. Sie seien denn einig zuvor. Wir müssen einig sein mit ihm. Wir müssen wissen, was er will. Und wir müssen bejahen und Ja sagen. Und wir müssen von dem, was wir da wissen in unserem Herzen, wir müssen davon angetan sein. Das muss uns ziehen, das muss uns motivieren. Es muss uns etwas sein, was wir sagen, worüber wir sagen, ja, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich, Opfer zu bringen. Dafür lohnt es sich, auf manche Annehmlichkeiten zu verzichten. Wir wollen, dass Gottes Wille geschieht. Wir wollen, dass die Gemeinde wird. Ihr Lieben, die Gemeinde muss die Gemeinde werden. Wir sind schon Gemeinde, ja, aber gemessen an dem, was auf dem Herzen Gottes ist, wir kratzen alle noch an der Oberfläche. Dank sei Gott für was wir haben. Aber niemals dürfen wir damit zufrieden sein. Wir müssen eine heilige Unzufriedenheit entwickeln. Eine heilige Unzufriedenheit. Es gibt eine unheilige Unzufriedenheit. Die stört empfindlich das Gemeindeleben. Eine unheilige Unzufriedenheit äußert sich durch Meckern, durch Verweigerung, durch Nicht-Mitmachen, sich zurückziehen. Nicht kämpfen, nicht opfern, nicht bluten, nicht Opfer bringen, kein Geld hineingeben, kein Schweiß, keine Mühen hineinbringen. Aber es gibt eine heilige Unzufriedenheit, die ist kombiniert mit Dankbarkeit für das, was schon da ist. Die unheilige Unzufriedenheit ist undankbar für das Gute, was schon da ist. Und sie will es nicht wertschätzen und sie will nicht darauf aufbauen. Sie ist zerstörerisch. Aber manchmal sind wir so besorgt um das Gemeindeklima, dass wir Angst haben, dass eine heilige Unzufriedenheit aufkommt, weil wir den Unterschied nicht sehen. Und wir müssen eine heilige Unzufriedenheit in unserem Herzen kultivieren und wir müssen andere damit infizieren. Wir müssen sie anstecken. Niemand darf zufrieden sein, niemand darf sich zur Ruhe setzen, niemand darf sagen, ach, ist das schön, so könnte es bleiben. Nein, so darf es nicht bleiben. Es darf so nicht bleiben, nicht um unsertwillen. Wir fühlen uns wohl, ihr habt ein wunderschönes Haus, eine wunderschöne Atmosphäre, alles ist wunderbar. Aber was ist mit dem Land? Was ist mit der Region? Was ist mit Europa? Was ist mit dem Namen des Herrn? Ich möchte euch erinnern, das sind keine neuen Dinge, das weiß ich wohl. Alle Dinge, die ich euch bringe, sollen aus diesem Buch kommen. Insofern habe ich sowieso nicht den Anspruch, euch etwas Neues zu bringen. Ihr kennt dieses Buch, habt es schon viele Male gelesen. So was soll ich euch Neues bringen? Aber ich kann euch erinnern. Und ich habe eine Fähigkeit, die habe ich von Paulus gelernt, der sagt, zu erinnern ist für ihn überhaupt kein Problem. Immer wieder dasselbe zu sagen, ist für ihn überhaupt kein Problem. Wir brauchen nicht neue Dinge, wir müssen die alten Dinge, die wir schon gehört haben, wieder hören, tiefer hören, stärker hören. Sie müssen mehr hineingraviert werden in unser Herz. Mehr ihre göttliche Motivationskraft freisetzen. Und ich möchte euch erinnern an die drei Dimensionen der Gemeinde. Damit möchte ich beginnen heute Abend. Die drei Dimensionen der Gemeinde. Die Gemeinde hat drei Dimensionen. Und alle drei müssen vorhanden sein und müssen wachsen und müssen entwickelt werden. Sonst ist die Gemeinde nicht im Balance und sonst wird sie den Plan Gottes nicht erfüllen. Drei Dimensionen der Gemeinde. Und von diesen dreien ist eine die wichtigste. Manche Gemeinden haben die zweite sehr stark entwickelt, manche die dritte sehr stark entwickelt. Aber wenn die erste Dimension nicht den ersten Platz hat und wenn das nicht das erste ist, dann gehen wir mit all unseren Bemühungen, wir gehen vorbei an dem Plan Gottes. Und die erste Dimension der Gemeinde ist, die Gemeinde ist für Gott da. Sie ist für ihn da. Sie ist geschaffen von ihm und für ihn und zu ihm und ist ausgerichtet auf ihn mit einem einzigen Verlangen, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu erfreuen und ihn zu ehren. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die die Leiterschaft hat. Diese Atmosphäre von Ehrfurcht, von Hingabe, von wir wollen Gott verherrlichen, wir wollen Gott erfreuen. Wir wollen Gott erfreuen, indem wir ihn groß machen, indem wir ihm gehorchen. Diese Atmosphäre zu kultivieren und zu bewahren und zu entwickeln. Der Geist der Furcht des Herrn, das ist, was es bedeutet, ein Herz, das nichts anderes so sehr will, als ihn zu lieben und ihn zu erfreuen. Der Geist der Furcht des Herrn muss auf die Gemeinde kommen und wir müssen äußerst wachsam sein, dass dieser Geist, dieses Wirken des Heiligen Geistes nicht getrübt, gedämpft, verjagt wird. Die Gemeinde hat ein erstes Hauptziel und das ist nicht zu wachsen, das ist nicht zu evangelisieren, das ist nicht neue Arbeitszweige zu gründen oder Missionare auszusenden, sondern die Gemeinde hat ein erstes großes Ziel und das ist zur Ehre Gottes zu leben, Gottes Ruhm groß zu machen. Es gibt nichts, wofür Gott so sehr eifert wie seine eigene Ehre. Und wenn wir für seine Ehre streiten, er hat versprochen, er wird für alles sorgen, für alle Bereiche, für alles, ob das Finanzen ist, im Persönlichen oder im Gemeindlichen oder was immer das ist, er wird für alles sorgen, er wird für alles sorgen. Die Gemeinde ist für ihn da und der Zweck der Gemeinde ist, Gott zu erfreuen. Jesus kam auf die Erde und er lebte sein ganzes Leben in dieser Herzenshaltung. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Den Vater zu erfreuen durch Hingabe, durch Gehorsam, durch dranbleiben an dem, was Gott ihm gegeben hat. Durch Festhalten an der Wahrheit. Wofür ist Jesus gekreuzigt worden? Für den Anspruch, dass Gott sein Vater ist. Er hätte am Kreuz nur oder vorher schon in den Verhören widerrufen müssen und hätte sagen müssen, das ist alles ein Irrtum, er hat sich das nur ausgedacht und sie hätten ihn leben gelassen. Der Sohn Gottes, weil er sich bekannt hat zum Vater, weil er gesagt hat, lieber will ich den Vater ehren und dafür leiden, als dass ich ihn verlasse und verrate. Und die Gemeinde der Zukunft, die Gemeinde, die eine gewaltige Auswirkung auf Städte und auf Nationen haben wird, ist eine Gemeinde, die genau das sich wieder auf die Fahnen geschrieben hat. Wir wollen Gott erfreuen. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen ihn groß machen. Es geht nicht um unseren Namen. Es geht nicht darum, dass die Zeitungen nett über uns schreiben. Es geht nicht darum, dass der Bürgermeister auch hier unter uns ist und ganz uns in Ordnung findet oder irgendwie solche Dinge. Es geht darum, dass der Himmel sich auftut, immer wieder. Und dass Gott selber zeigt auf verschiedenste Art und Weise, dass er mit uns zufrieden ist, dass er erfreut ist. So wie bei Jesus. Der Vorhang ging auf und Gott sprach, dies ist mein lieber Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. Und ich glaube, das Endziel der reifen Gemeinde, die in der Furcht Gottes lebt, ist genau das, dass wieder der Himmel sich auftut und Gott vom Himmel hörbar für alle anderen seine Bestätigung, sein Siegel gibt und sagt, das sind meine Leute. Die lieben mich und zu denen stehe ich und dem werde ich helfen durch alles hindurch. Und ich werde beweisen, dass ich ihr Gott bin und dass ihr Glaube keine Fiktion ist. Der Himmel muss sich auftun. Der Himmel selber muss Zeugnis geben, dass das, was wir sagen und das, was wir leben, dass das wahr ist. Sonst haben wir keine Chance. Die Sekten sprießen und boomen an allen Ecken und Enden und so viele andere Angebote gibt es und wir gehen in all diesen Dingen unter. Wir können unser Geld zusammenkratzen, wir können Fernsehzeit kaufen, aber trotzdem bewegt es das Land nicht. Weil wir nicht Technologien brauchen, weil wir nicht all die wunderbaren Möglichkeiten brauchen, die diese Welt so anbietet zuallererst, sondern was wir brauchen, ist eine übernatürliche, unleugbare Bestätigung vom Himmel, wo unsere schärfsten Kritiker sagen, das ist Gott. Als Jesus starb, dieser römische Soldat, der sicherlich in seinem Leben Dutzende, vielleicht Hunderte von Menschen exekutiert hat. Als er sah, wie Jesus starb, und sicherlich war er nicht besonders religiös und christlich veranlagt, als er sah, wie Jesus starb, sagte er, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Durch die Art, wie Jesus in diesem kritischen Moment seines Lebens sich verhalten hat, hat dieser rohe, grobe Mensch eine Offenbarung, dass das, wofür er gekreuzigt ist, die Wahrheit ist. Das kann nur Gott tun, Offenbarung geben, zutiefst das Herz überzeugen, dass das wahr ist. Das kann nur Gott. Alle unsere Überredungskünste, alle unsere Traktate oder Telefon oder Radio oder Fernsehmission, wenn der Geist Gottes nicht da drin ist, wir sind absolut hilflos. Wir sind lächerlich für die Leute da draußen. Die machen sich total lustig über uns. Wir glauben, dass nicht durch Evolution im Laufe von einer unendlichen Zahl von Jahrmillionen das alles entstanden ist. Wir glauben, dass Gott dieses Universum geschaffen hat. Wir sind absolut lächerlich für diese Leute. Aber Gott will kommen. Und er will dramatische Dinge tun. Und er will vor der Welt sich zur Gemeinde stellen, weil die Gemeinde sich zu ihm stellt, weil die Gemeinde an ihm hängt, weil die Gemeinde nichts anderes will, als dass er geehrt wird, dass er gesehen wird, dass er groß gemacht wird. Eine solche Gemeinde, die diese Art von übernatürlicher Bestätigung haben wird, wird wachsen. Aber ihr Ziel ist trotzdem nicht zu wachsen, ihr Ziel ist, Gott zu erfreuen. Das ist ein Unterschied. Wenn wir das Ziel haben, nah bei ihm zu sein und ihn groß zu machen, wir werden wachsen, weil er sich dazu stellen wird. Aber wenn wir das Ziel haben, wir wollen wachsen, wir wollen groß werden, wir wollen bekannt werden, wir wollen unsere Strategien durchbringen, das garantiert nicht notwendigerweise, dass er verherrlicht wird. Und die Gemeinde ist dafür da, Jesus zu offenbaren. Jesus in seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Weisheit, in seiner Liebe, in seiner Macht, in seiner Gerechtigkeit zu offenbaren. Dazu ist die Gemeinde da. Und das kann kein Mensch tun. Das können wir nicht lernen auf irgendeinem Seminar. Das können wir auch nicht diese Woche hier lernen. Aber wir können vom Heiligen Geist gezogen werden in eine tiefere Verzweiflung, in einen tieferen Hunger, in eine tiefere Sehnsucht, in eine tiefere Gewissheit. Es ist möglich, es ist die Absicht Gottes, es ist der Plan Gottes. Gott will das Land erschüttern mit einer Offenbarung von sich selbst. Und dafür leben wir, dafür arbeiten wir. Dass Menschen sagen, er ist doch Gott und er ist gerecht und er ist gut und er ist herrlich. Halleluja. Die Gemeinde ist für Gott da. Paulus sagt, wir werden zusammengebaut zu einem Tempel, zu einer Behausung, zu einem Wohnort für Gott. Epheser 2, Vers 22. Wir werden gebaut zu einem Haus für Gott. Gott sucht so sehnsüchtig einen Ort, wo er wohnen kann, wo er sich niederlassen kann. Ihm gehört das Universum, er regiert, aber nicht auf diesem Planeten. Und wenn Gott kommen will und wenn Gott Wohnung machen will, dann muss für ihn ein Haus gebaut werden. Und wenn dieses Haus nicht gebaut wird oder nicht auf richtige Art und Weise gebaut wird, dann kann er nicht kommen und er wird nicht kommen. Und das ist, was viele nicht verstehen, weil sie eine falsche Sicht haben von der Allmacht Gottes. Und sie denken, ja, wenn Gott Mächtiges tun will, bitte, wir sind ja nicht dagegen. Wir warten schon lange drauf, dann soll er es doch bitte tun. Er braucht die Kooperation von uns. Er braucht unser Einverständnis und nicht nur unser Einverständnis, sondern unser aktives Mitarbeiten, dass wir mitgehen und dass wir unter seiner Leitung Dinge tun und unter seiner Leitung Dinge lassen. Halleluja. 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 Gott kann nicht einfach, nur weil er das will, kommen und sich hier manifestieren. Obwohl er das möchte, er kann das nicht. Er ist begrenzt. Er ist begrenzt durch unseren freien Willen und er ist begrenzt durch die Tatsache, dass auch 2000 Jahre nach Golgatha der Teufel der Gott dieser Welt ist. Wir werden gebaut zu einem Haus, einer Behausung, einem Wohnort für Gott. Es geht darum, dass Gottes Gegenwart sich hier auf diesem Planeten manifestiert. Viele suchen die Wunder, suchen die Gaben, suchen die Kraftwirkungen. Ich glaube, da wo Gott kommt, bringt er das alles mit. Da wo er ungehindert einfach mal Gott sein darf, da bringt er das alles mit. Er kommt nicht ohne seine Kraft. Er kommt nicht ohne seine überführende Wahrheit. Er kommt nicht ohne diese ehrfurchtgebietende Gegenwart. Wenn er kommt, dann kommt er. Sodass eine Parallele bei unserem Auftrag zu dem, was auch damals Israel hatte, als sie aus der Wüste herauskamen. Viele, die das nicht genau durchdacht haben, denken, ja Gott, er rettet sie aus Ägypten, um sie in das gelobte Land zu bringen. Nein, was war das Erste? Begegnung mit Gott. Ihn kennenzulernen, ihn zu erkennen und durch die Gemeinschaft mit ihm verändert zu werden. Und Mose bekommt den Auftrag, 2. Mose 25. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Das ist die Parallele zu Epheser 2, oder das ist das Alte Testament und Neue Testament, Epheser 2, 22. Ein Haus für seine Gegenwart. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Mit anderen Worten, wenn er das nicht baut, kann ich nicht wohnen. Ich komme vielleicht mal zu Besuch, aber nicht Wohnung nehmen. Gottes Sehnsucht ist, Wohnung zu nehmen bei den Menschen. Hast du das Buch schon mal bis zu Ende gelesen? Wie hört es auf? Gottes Hütte bei den Menschen. Gott nimmt für immer Wohnung unter den Menschen. So endet das Buch. Das ist das Ziel. Und das sollen wir jetzt schon zu einem gehörigen Maße erfahren. Und dazu gehört, dass wir alle immer tiefer in diese Offenbarung hineinkommen. Die Gemeinde ist für ihn da. Die Gemeinde ist nicht für mich da. Die Gemeinde ist nicht dazu da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, sich um meine stressigen Kinder zu kümmern, damit ich wenigstens Sonntagmorgen meine Ruhe haben kann. Die Gemeinde ist keine Krippe oder eine Sozialstation oder eine Fürsorgeanstalt. Die Gemeinde ist zuallererst ein Ort, wo Gott sich manifestieren will. Und wenn er sich manifestiert, so wie wir das beschrieben finden in der Bibel, so wie wir das beschrieben finden in der Kirchengeschichte, immer wieder gab es Menschen, die das geglaubt haben, die darauf hingearbeitet haben, deren Ziel es war, wir wollen Gottes Gegenwart haben. Nach einer Zeit des Suchens und Fastens und Kämpfens und Betens und Leidens und Wartens und Veränderns und des Gehorsams ist Gott gekommen. Und wenn Gott kommt und Wohnung nimmt, dann kann Gott in einem Augenblick Dinge tun, für die wir hunderte von Jahren arbeiten können und wir würden sie niemals erreichen. Gott kann Dinge tun, die weit unsere Möglichkeiten übersteigen. Und ich hatte das Vorrecht, in den letzten 15 Jahren eine ganze Reihe von besonderen Versammlungen zu sehen, wo die Gegenwart Gottes ein wenig anfing, sich zu manifestieren. Und seitdem bin ich für das Normale verdorben. Und ich weiß, das Normale ist nicht normal für Gott. Was ist für Gott normal? Dass wir zittern vor seinem Wort. Dass wir Ehrfurcht haben. Dass wir uns an ihm freuen. Dass wir ihn genießen. Dass er die Quelle ist, von der wir alles holen, von der wir alles bekommen, die uns völlig zufriedenstellt. Das ist für Gott normal. Und dass er wirken darf und Dinge, die nicht in seiner Ordnung sind, einfach wieder in Ordnung bringt. Weil sein Licht scheint, weil seine Wahrheit hell leuchtet und sich nichts mehr verbergen kann. Ich bin in einer Versammlung gewesen, wo der Heilige Geist kam, wo Menschen, ohne dass das abgesprochen war oder geplant war oder irgendwie steuerbar war, Menschen fingen an, Sünde zu bekennen. Und die Atmosphäre wurde immer dichter. Und plötzlich kam von ziemlich weit hinten ein jüngerer Bruder nach vorne. Und man sah schon, irgendwas ist besonders. So wie der nach vorne kam, der wankte. Der schwankte, der schleppte sich geradezu nach vorne. Und als er vorne war und das Mikrofon bekam, unter Schluchzen und Tränen bekannte er, dass er aus dem Opfer vor Monaten 1000 Mark rausgenommen hat. Monate lag das zurück. Das heißt, niemand hat das gemerkt. Der Opferkorb ging rum und statt was reinzutun, hat er kräftig reingelangt und hat ein paar dicke Scheine erwischt und hat 1000 D-Mark rausgenommen. Und niemand hat es gemerkt. Und Monate später kommt der Heilige Geist in die Versammlung und packt sich diesen Bruder und sagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Niemand von uns hat das gewusst. Und als er da vorne seine Sünde bekannte, wie er Gott verraten hat, wie er die Gemeinde betrogen hat, er ist zusammengebrochen und schluchzte wie ein kleines Kind da auf dem Teppich, wie ein kleines Häuflein Elend. Und die ganze Versammlung war wie elektrisiert. Jeder hat gewusst, Gott ist hier. Jeder hat gewusst, das war jetzt nicht irgendwie inszeniert. Ach Bruder, hast vielleicht noch ein nettes Zeugnis, uns ein bisschen zu erbauen oder so etwas. Man wusste die Art und Weise, wie das hier verstanden ging und dass er das überhaupt erzählte, wenn das Monate zurück ist. Es gibt nur eine einzige Erklärung. Gott ist heute Abend hier und hat ihn gepackt und hat gesagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Was ganz interessant ist, ist passiert, was ich nie wieder erlebt habe seitdem. Als er seine Sünde bekannte, stießen verschiedene Leute in der Versammlung, ebenfalls spontan und unabgesprochen, schrille, spitze Schreie aus. Und seitdem bedeutet dieses Wort der Schrecken des Herrn für mich etwas Tieferes. Das war so interessant. Man überlegte sich, ob man nicht jetzt lieber das Atmen einstellen sollte. Was würde als nächstes passieren? Gott ist jetzt hier. Das war mit Händen zu greifen. Die Heiligkeit Gottes hat diese Versammlung erfüllt. Und nachdem die Sünden bekannt waren, gab es eine kurze, nicht sehr lange, vielleicht 10, ich denke nicht einmal 15-minütige Zeit noch, des Lobpreises. Das war mit Abstand das tiefste, lebendigste, erfrischendste, klarste, kraftvollste, reinste und freiste, fröhlichste und heiligste zugleich an Lobpreis, was ich in meinen über 30 Jahren Christsein jemals erlebt habe. Und seitdem weiß ich, die Qualität und die Intensität des Lobpreises hängt nicht davon ab, wie viele Stunden wir üben, sondern hängt ab von der Haltung unserer Herzen. Wir können die Musik perfekt üben, aber wenn die Herzen nicht glühen, wenn da kein Hunger ist, keine Sehnsucht ist, wenn da kein Gebetsgeist ist, wenn da kein Schreien ist, oh Herr, komm, dann spielen wir und wir machen Anbetung. Aber zwischen Anbetung machen und anbeten sind Welten. Der Kern von Anbetung ist das Herz zu geben. Sich auszuliefern, sich zu nichts zu machen, sich niedrig zu machen, damit er groß sein kann. Das ist der Kern von Anbetung. Es hat überhaupt nichts mit Musik zu tun. Musik kann das unterstützen, aber wir können auch anbeten ohne Musik, ohne Instrumente. Nicht, dass ich gegen Instrumente will. Gott möchte, dass wir Instrumente haben, möglichst viele Instrumente. Aber der Schwerpunkt sind nicht unsere musikalischen Fähigkeiten, der Schwerpunkt sind unsere Herzen. Zerbrochenheit, Echtheit, Wahrhaftigkeit, Demut, das sind Dinge, die kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Und wenn wir anfangen, die Schönheit und die Kostbarkeit dieser Herzenshaltung zu sehen, dann werden wir sagen, Gott, wirke das in mir und in der Umgebung, wo ich Verantwortung habe. Wirke das in meinem Hauskreis, wirke das in meiner Gemeinde. Schenke uns Herzen, die nichts anderes wollen, als dich verherrlichen. Ein zerbrochener Geist, das sind die Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Das hat nichts mit, ich bin traurig, weil was Schlimmes in meinem Leben passiert ist, zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Zerbrochenheit, und David hatte Offenbarung darüber, das ist das Opfer, was Gott wirklich will, Zerbrochenheit. Zerbrochenheit bedeutet, ich sehe die überwältigende Größe Gottes, ich sehe seine Gnade, ich sehe auch meine Begrenztheit, meine Unfähigkeit, meine Halbherzigkeit, meine Kälte, meine Gleichgültigkeit. Und ich traure darüber und sage, Gott, tu etwas, du musst etwas tun, du musst etwas tun. Es darf und kann so mit mir nicht mehr weitergehen. Das ist ein Trauern, was nichts mit Traurigkeit im normalen Sinne zu tun hat. Und Jesus sagt, glückselig die Trauernden. Das sind nicht die, die irgendwie darüber betrübt sind, dass ihr Auto kaputt ist. sondern seine Traurigkeit über, wie kurzatmig, wie unvollkommen ist doch das, was wir haben, gemessen an dem, was Gott ist und was Gott anbietet und was sich unter uns ausbreiten sollte. Selig sind die Trauernden. Ich kenne wenige Gemeinden, wo man sagt, Gott, lehre uns, über unseren Zustand traurig zu sein. Lehre du uns, den Himmel zu sehen. Lehre du uns zu sehen, was dich erfreut. Ich kenne wenige Gemeinden, wir beten viel, aber was beten wir? Wir beten alle möglichen Dinge, aber nicht die Dinge aus dem Herzen Gottes. Und die Gemeinde, die Jesus baut, ist eine Gemeinde, die für ihn da ist, die ganz nahe ist, die das Herz der Braut hat. Die Braut, wenn die Braut den Bräutigam hat, hat sie allen anderen Freunden und Beziehungen, die vorher waren, gekündigt. Die Braut spielt nicht rum. Die Braut sagt nicht, na, wenn es mit dem nichts wird, dann habe ich noch drei andere Eisen im Feuer. Die Braut sagt, er soll es sein und niemand sonst. Und diese Offenbarung über Braut und Bräutigam wird eine der stärksten Kräfte sein, die Gott benutzen wird, um die Gemeinde vorwärts zu bringen. Und wir sehen schon, wie der Heilige Geist anfängt, darüber zu reden. Wir sehen schon die ersten Anfänger. Und das wird viel, viel klarer werden, viel, viel stärker werden. Und wenn wir begreifen, es geht in diese Richtung, dann können wir diesen Prozess unterstützen, indem wir sagen, Gott, mehr davon. Gib uns mehr davon. Und wir studieren das Wort Gottes entlang dieser Themen, Braut und Bräutigam und das Herz der Braut, das Herz des Bräutigams. Und wir wollen Gott kennenlernen und wir laden den Heiligen Geist ein, uns diese Ausrichtung immer mehr zu geben. Sobald wir ahnen, wohin die Reise geht, können wir uns darauf einstellen und sagen, in diese Richtung, Gott, in diese Richtung. Das ist, was mich jetzt interessiert. Das ist, wo ich jetzt den Schwerpunkt setze. Das ist, wo ich jetzt Zeit hineingebe. Das ist der Bereich, auf den ich mich konzentriere. Durchbrüche werden nicht kommen durch die neuesten Strategien, die so angeboten werden. Durchbrüche werden kommen, wenn wir vom Heiligen Geist uns ziehen lassen an das Herz Gottes. Und Raum machen, dass das, was in ihm lebt, auch in uns leben darf. Wir sehen das bei Paulus. Lass uns einmal diese Schriftstelle in 2. Korinther anschauen. 2. Korinther, Kapitel 11. Ich danke allen Betern, die gepflügt haben und den Weg bereitet haben für das Wort Gottes, dass es hervorkommt. Zweite Korinther, Kapitel 11. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ist dir klar, dass Paulus nicht übertreibt, dass er nicht einfach irgendwie eine bildliche Rede gebraucht oder irgendwie etwas Nettes sagen will, wenn er sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer? Das bedeutet, Gott hat ein so tiefes Werk in diesem Mann getan, dass etwas von dem, was in Gottes Herzen brennt, der Eifer Gottes, für die Braut, der Vater hat einen Eifer, dass der Sohn eine makellose Braut bekommt. So wie ihr auch, wenn ihr Kinder habt im heiratsfähigen Alter, ihr wollt, dass die einen vernünftigen, einen verlässlichen, einen ordentlichen Ehepartner bekommen, der sich kümmert. Ich werde es nie vergessen, wie mein Schwiegervater, der jetzt schon im Himmel ist, vor der Hochzeit mich zur Seite genommen hat. Er hat gesagt, das eine musst du mir versprechen, du wirst immer für meine Tochter sorgen. Das musst du mir versprechen. Der Vater hat einen Eifer, dass der Sohn eine Braut bekommt, die keine Hure ist, sondern die hängt am Bräutigam, die ihn liebt, die für ihn Augen hat, die nichts anderes will, als bei ihm sein und ihn erfreuen. Für die es ein Kummer und Betrübnis wäre, ihn zu betrüben, ihn zu kränken. Und dieser Eifer, der in Gott wohnt, im Herzen des Vaters wohnt, dieser Eifer nahm Platz in dem Herzen von Apostel Paulus. Was für ein gewaltiges Wunder, was für eine Transformation. Nicht nur wurde dieser blinde Fanatiker und religiöse Eiferer, der gegen Gott gekämpft hat, gerettet und hat mit diesem Unfug aufgehört. Nein, er wurde total verwandelt. Und das, was in Gott lebte, lebte in ihm. Und Gott möchte unseren Glauben stärken. Es ist möglich, dass seine Leidenschaft, sein Eifer, seine Sehnsucht, seine Wertschätzung für den Sohn, dass die von uns Besitz ergreift. Und dann wird sich das ausdrücken, nicht nur in unserem veränderten Lobpreis, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in der Art und Weise, wie wir mit diesem Leben umgehen, wie wir mit dieser Welt umgehen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es wird alles, alles verändern. Eine Gemeinde ist eine Schar von Menschen, die sich danach bemüht, näher an das Herz Gottes zu kommen. Diese Woche werde ich euch viele Definitionen von Gemeinde geben. Das war wieder eine. Eine Gemeinde ist eine Schar von Menschen, die sich bemüht und gegenseitig anspornt, näher an das Herz Gottes zu kommen, ihn mehr zu kennen, ihn mehr zu lieben, mehr verändert zu werden, ihn mehr zu verherrlichen. Das ist Gemeinde. Und wenn unsere Herzen bei jedem Einzelnen und dann bei uns allen zusammen in diesem Takt schlagen, er muss geehrt werden, er muss gesehen werden, er muss kommen, er muss Raum bekommen, er muss Möglichkeit haben, sich zu zeigen, er soll regieren, er soll herrschen in allen Bereichen, dann wird er kommen, er wird kommen. Ich habe eine Pastorenkonferenz erlebt im Kaukasus. Wir waren nicht viele, 70 geistliche Leiter aus Gemeinden dort im russischen Nordkaukasus. Aber wir waren dort 5 Tage in der Gegenwart Gottes. Und es gab Zeiten, wo Gott so da war. Es war völlig unmöglich, irgendeine Form von Programm zu machen oder Predigt oder irgendetwas. Niemand hatte danach ein Verlangen gehabt. Wir saßen einfach nur da oder manche lagen auf dem Boden, manche standen und einfach Gott war da. In dem Psalmen heißt es, es troff von Gott. Hast du das schon mal erlebt, dass alles so voll ist? Du bist einfach nur da, du weißt nicht, was du sagen sollst, du musst auch nichts sagen, aber du bist ergriffen und die Tränen laufen dir einfach so runter und sagst, Gott, du bist herrlich. Da habe ich Offenbarung bekommen, dass die Heiligkeit Gottes in seiner Schönheit besteht. Da habe ich verstanden, dass Heiligkeit Schönheit ist. Heiligkeit ist nicht nur Abwesenheit von Sünde. Wenn wir das Wort heilig benutzen, wir denken so sehr an Sünde und die soll dann nicht da sein. Aber ihr Lieben, wenn die Seraphim vor Gott stehen, Tag und Nacht, und sie schauen ihn an und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wollen sie damit sagen, er ist ohne Sünde? Das ist doch lächerlich. Es geht nicht darum, dass er ohne Sünde ist. Er ist einfach absolut atemberaubend und schön. Unser Gott hat eine Schönheit und wir sind geschaffen, diese Schönheit zu sehen, und wenn wir die nicht sehen, werden wir unseren Hunger nach Schönheit bei Hollywood stillen. Glaub es mir. Warum haben diese ganzen Schnulzen so einen Erfolg? Warum schmelzen die Herzen dahin, wenn da bei Titanic der Mann da von dem Floß steigt und der Frau das Floß überlässt und für sie stirbt? Er lässt sein Leben für sie. Weil eine Schönheit in Aufopferung ist. Und weil das Herz des Menschen anspricht. Jemand lässt sein Leben für mich. Und das ist, warum das so ein Erfolg ist und warum die Leute hin und weg sind. Und warum das der Höhepunkt der ganzen Geschichte ist. Und ein Riesenaufwand betrieben wird, bis es zu diesem Punkt kommt. Der lässt ihr das Floß, weil es zu zweit nicht tragen würde. Und er geht in den sicheren Tod, damit sie leben kann. Das ist eigentlich Brautbräutigam. Aber die Leute begreifen das nicht. Aber tief in den Herzen ist das drin. Und entweder Gott und seine Schönheit wird unser Hobby, unsere Lust, unser Leben und unsere Sehnsucht. Oder wir werden der Verführung dieser Welt anheimfallen. Wir haben keine Chance, uns davor zu schützen. Weil etwas in uns schreit, das muss ausgefüllt werden. Verstehst du das? Etwas in uns schreit, das muss ausgefüllt werden. Und wir sind geschaffen für ihn. Wir sind geschaffen für die Herrlichkeit. Paulus sagt, zur Erlangung der Herrlichkeit sind wir berufen. Und für mich ist dieses Wort Herrlichkeit und was sich damit verbindet und was da passiert oder auch nicht passiert in der Verkündigung immer ein interessanter Punkt, um zu sehen, wo steht eine Gemeinde. Es gibt Gemeinden, da kann ich über die Herrlichkeit Gottes predigen und da sitzen Menschen, die haben das schon geschmeckt und die wissen, wovon ich rede. Und ich sehe es an ihren Gesichtern, dass das ankommt und dass da dieser Eifer und dieser Hunger und diese Sehnsucht neu geweckt wird. Und wie das alles in ihnen schreit, ja, ja, das ist es, darum geht es. Und der Heilige Geist kommt und nimmt das Wort und macht das zu einem Geschmack, macht das zu etwas, was tief ist. Und dann gibt es andere Gemeinden, da kannst du das Wort Herrlichkeit gebrauchen. Und es kommt aus meinem Mund raus und es fällt einfach gerade vor mir auf den Teppich, auf den Boden und zerschellt einfach in lauter Stücke, wie ein Glas oder ein Krug oder irgendwas. Es zerfällt in Scherben und da ist es. Und die Leute gucken mich an und sagen, und? Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Wir sind berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Und Gemeinde ist eine Schar von Menschen, die ein Verlangen entwickelt und das immer mehr verstärkt, ihn anzuschauen. Weil so wird sie verändert. So bleibt sie frisch. So bleibt sie im Strom des Geistes. So bleibt der Friede in der Gemeinde. Indem wir in Gott zufriedengestellt werden. Wenn Gott mich ausfüllt, wenn er meine Lust ist, dann brauche ich nicht meinen Dienst in der Gemeinde zu nehmen, um anderen zu beweisen, wie wichtig ich bin. Oder um mir zu beweisen, wie wichtig ich bin. Sobald ich anfange zu beweisen, wie wichtig ich bin, kommt Neid und Konkurrenz. Weil andere kriegen Ängste, ich könnte wirklich wichtiger sein als sie. Oder ich kriege Ängste, sie könnten wichtiger sein als ich. Aber wenn ich gesättigt bin in ihm, wenn ich Ruhe in ihm, wenn ich ihn habe, ich hänge an ihm, alle meine Quellen sind in ihm, alles, was ich brauche an Bestätigung, Ermutigung, Geborgenheit, Trost, Wertschätzung, Anerkennung, alles kriege ich von ihm. Ich kann mich freuen über jeden, den Gott gebraucht in der Gemeinde, egal in welchem Bereich. Ich kann mich freuen über jeden, auf den der Segen Gottes kommt, über jeden. So die einfachste Art, Konkurrenz und Neid und Sand im Getriebe zu vermeiden, ist, dass wir alle lernen, immer mehr uns auszustrecken nach ihm. Und lernen zu holen, lernen zu empfangen, lernen uns dienen zu lassen, lernen uns füllen zu lassen von ihm. Liebe zu Gott fängt damit an, dass wir seine Liebe zu uns erleben. Nicht, dass wir lernen, ihn zu lieben. sondern er dient uns, er liebt uns, er gibt uns Wasser des Lebens zu trinken. Er gibt uns, wonach unser Innerstes schreit, ohne dass wir das genau benennen konnten. Er gibt uns, was wir brauchen. Und wenn Gott sich manifestiert, dann laben wir uns an seiner Herrlichkeit. Und wir kommen ein Stück hinein in den Himmel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Ich bin in einer Versammlung gewesen, da sind wir so hoch gestiegen im Lobpreis, dass wir vergessen haben, wo wir sind, dass wir vergessen haben, was wir noch alles vorhatten. Und waren einfach vor ihm für lange Zeit und irgendwann geht das zu Ende. Und keiner sagt, ja und wo bleibt jetzt die Predigt? Wo bleiben jetzt die Bekanntmachungen? Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil wir dort Gott dienen. Und weil wir dort ihm Raum geben. Und wir sollen doch so nah an ihm dran sein, dass wir hören, spüren, wenn er sagt, oh, euer Lobpreis tut mir so gut, bitte hört nicht auf, gebt mir mehr davon. Und wir sind nicht Sklave unseres Programms, Sklave der Punkte, die wir noch alle abarbeiten müssen, sondern wir sind für ihn da und wenn er mehr davon möchte, dann geben wir ihm noch eine Stunde mehr. Ich hatte das Vorrecht, einige Male, 4, 5 Mal, eine Gemeinde in Moldawien zu besuchen. Eine Gemeinde der Anbetung. Sie hatte keine Räume, weil sie unter Verfolgung war und alle Räume ihnen immer verwehrt wurden. Und sie haben sie auf der Straße getroffen. Aber sie waren Anbeter. Nie war ich da. Und die Anbetung war weniger als 2, 3 Stunden, nie. Und Gott kam in ihre Mitte jedes Mal so stark und so machtvoll. Weißt du, wenn Gott kommt, wenn die Heiligkeit und die Reinheit und die Macht Gottes kommt, dann ist die Macht der Sünde und der Finsternis gebrochen. Dämonen fahren einfach so aus, einfach so. Weil Gott kommt, sie können sich nicht halten, das ist ihnen zu heiß. Sie sagen, die sind ja verrückt hier, wer soll das aushalten? Die schreien aus, so geradezu wie in der Bibel, wer kann im Feuer wohnen? Wenn wir reines Herz haben, wir können im Feuer wohnen, sie nicht, wir können. Wir können im Feuer wohnen, wir können bei ewigen Gluten wohnen, aber wie wenige Gemeinden haben dieses Verlangen. Wir wollen Menschen sein, die lernen, im Feuer zu wohnen. Feuer der Heiligkeit Gottes. Und Gott tat so machtvolle Dinge in dieser Gemeinde. Und das war bekannt in der Stadt, weil die haben ja nur Open-Air-Gottesdienst gemacht. Und an irgendeinem Teil im Gottesdienst kamen immer Leute nach vorne und haben erzählt, wie sie den Herrn erlebt haben, von Drogen frei geworden sind, von Krebs geheilt worden sind, von den schlimmsten Dingen geheilt worden sind. Einmal haben sie gesagt, so, jetzt ist Zeit zu beten für die Kranken. Bete für die Kranken. Da saß ein älterer Bruder. Ich hatte keinen Übersetzer. Ich wusste nicht, was er hat. Dank sei Gott, dass ich nicht wusste, was er hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass der gelähmt ist und nur man ihn auf den Stuhl gesetzt hat. Aber zu Hause in seinem Garten lebt er wie ein Tier seit vielen, vielen Jahren und kann nur wie eine Schlange auf dem Boden kriechen. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe einfach für ihn gebetet, ganz einfach. Komm du Herr, gib zu ihm, was er braucht. In Jesu Namen, Amen, irgendwie sowas. Ich habe nichts gespürt dabei, keine mächtige Salbung, überhaupt nichts. Einfach nur gebetet und dann zum nächsten gegangen. Weil mehr hatte ich nicht, hatte auch keinen Übersetzer, konnte nicht fragen, ja, wie lange hast du das schon, was hast du überhaupt, gar nichts. Betete einfach für ihn und dann für andere. Halbes Jahr später war ich wieder da und der Sohn, kam ganz aufgeregt, hast du schon gehört, weißt du schon, was mit meinem Vater passiert ist? Ich sagte, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, wer dein Vater ist. Und er hat mir erklärt, er war der Drogenabhängige, der sich bekehrt hatte, der den Herrn erlebt hatte und der seinen kranken Vater mitgebracht hat. Und der Vater hat viele Jahre wie ein Tier auf dem Boden gelebt, weil er nicht mehr laufen konnte, nichts mehr machen konnte. Und nach diesem Gebet, die Kraft Gottes kam mit diesem Mann und er wurde völlig wiederhergestellt. Er sagt, du wirst es sehen, heute Nachmittag im zweiten Gottesdienst, mein Vater wird kommen mit Fahrrad. Und dann kam er, wie ein König auf diesem rostigen alten Fahrrad, fuhr er wie ein König daher, schaute zu mir, winkte, sagte, 30 Kilometer, so ist von seinem Garten, wo sein Häuschen da ist, wo er wohnt, bis zu der Versammlung, 30 Kilometer ist er gefahren mit diesem rostigen Fahrrad, wie ein König. Jesus hat ihn total wiederhergestellt. Und die Leute in der Stadt kommen einfach, planen ihren Spaziergang und ihr Ausgehen mit dem Kinderwagen so, dass immer zu den Gottesdienstzeiten sie da zufällig im Park vorbeikommen. Und dann stehen sie da am Rand und hören die Berichte, was Gott getan hat. So Gott dient der Stadt durch diese Gemeinde. Die Stadt weiß von dieser Gemeinde. Und die Kommunisten dienen der Gemeinde, indem sie in jeden Raum verboten haben. So müssen die oben eher sein. Und das heißt, jeder hört die Predigt, jeder sieht diesen Lobpreis, jeder hört diese Zeugnisse. Das wäre ja innen drin in der Kantine von der Fabrik gar nicht möglich gewesen. Gott kann auch Kommunisten gebrauchen. Gott kann auch das Wegnehmen eines Gebäudes gebrauchen. Dank sei Gott für das Gebäude. Aber wenn die Gemeinde ihr Herz in Gott hat, wird sie nicht zusammenbrechen, wenn ihnen eines Tages das Gebäude genommen wird. Ich sage immer, 3 Jahrhunderte hatte die Gemeinde nicht das Recht, Gebäude zu haben. Und das waren immerhin ihre stärksten Zeiten. Es ist nicht Sünde, Gebäude zu haben, aber unser Herz darf nicht an Gebäuden hängen. Unser Herz muss an Gott hängen. Er ist der Erste, es geht um ihn. Und wenn wir Hunger haben nach ihm und er kommt dann, interessieren uns andere Dinge dann nicht mehr. Dann ist es nicht so wichtig, ob jetzt noch die Predigt war. Ich sage nicht, dass Predigt nicht wichtig ist. Predigt ist absolut wichtig. Aber wenn der Heilige Geist sagt, heute mehr den Vater ehren, heute mehr den Sohn lieben, dann sollen wir so nah am Herzen Gottes sein, dass wir sagen, wir legen unser Programm beiseite. Wir schauen jetzt auf ihn, wir dienen ihm, er ist der Erste. Und wenn er keine Predigt haben möchte, dann meint er, dass er es ohne Predigt heute kann. Und wir sind für ihn da und fertig aus. Und ich kenne nicht viele Gemeinden, die diesen Mut haben. Oh, heute sind wichtige Gäste angereist, die können wir nicht enttäuschen. Ihr Lieben, wir sind nicht dafür da, für die Gäste. Wir sind nicht dafür da, schöne Gottesdienste für die Gäste zu machen. Wir sind dafür da, schöne Gottesdienste unserem Herrn zu präsentieren. Dafür sind wir da. Und er hat seine Art und Weise, den Gästen zu dienen. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt und alle weissagen und da ist ein Fremder da, dann wird sein Herz erforscht, von allen beurteilt. Und dann fällt er auf sein Angesicht und er bekennt, Gott ist wahrhaftig unter euch. So kann Gott den Fremden dienen. Indem er Herzen offenbar macht. Und das ist das Interessante. Wiewohl es ja eigentlich das Peinlichste und Schlimmste ist, wenn die geheimsten Dinge des Herzens offenbar werden, ist das kombiniert mit Erbarmen und Liebe. Und Paulus sagt nicht, dann rennen die Leute raus und sagen, ihr seid ja alle von Sinn, wer soll das aushalten? Sondern jemand kapituliert vor Gott, bricht zusammen, fällt auf sein Angesicht und sagt, Gott ist wahrhaftig hier. Gott ist wahrhaftig hier. Die stärksten und tiefsten und haltbarsten Bekehrungen sind solche, wo Menschen eine direkte Begegnung mit ihm selber hatten. Und ein Grund, warum viele Gemeinden so schwach sind, weil da so viele Menschen sind, die einfach überredet wurden, die einfach ermutigt wurden, doch mal die Hand zu heben, eine Karte auszufüllen, aber nicht ihr Leben in den Tod zu geben. So füllen sie eine Karte aus, heben die Hand, sind Teil der Gemeinde und das Herz ist ungebrochen und sie beanspruchen Position, Macht, Ansehen, Platz, Verantwortung.